Der gute und allzeit lesenswerte Fabian Fischer, im besten Forum der Welt auch als Nachtfischer unterwegs, hat in seinem jüngsten Ludokultur-Blog-Eintrag darauf hingearbeitet, den Menschen in diesem unserem schönen Lande zu erläutern, dass es sich bei Games um mehr als nur eine Kunstform handelt. Seiner Meinung nach sind es nämlich zwei. Das ist natürlich eine schlechte Nachricht für all diejenigen, denen es schon schwerfällt, zu akzeptieren, dass Games überhaupt eine Kunstform sein sollen. Wenn man allerdings Fabians Argumentation folgt und sie, was Fabian meiner Ansicht nach versäumt, zu Ende bringt, dann wird diese Nachricht noch schlechter. Dann werden es nämlich sogar drei Kunstformen. Ob es aber zwei oder drei oder doch nur eine ist, die Antwort auf diese Frage hat überraschend viel zu tun mit einem Spruch von Alex St. John, einem DirectX-Miterschaffer, der vor einiger Zeit schon auf VentureBeat schrieb, "Don't be in the game industry if you can't love all 80 hours per week of it. You're taking a job from somebody who would really value it." Warum und wie Fabians Erkenntnis mit der galaktischen Arroganz Mr. Johns zusammenhängt, das will ich im Folgenden zusammen mit ein paar anderen Schlussfolgerungen mal ein wenig erläutern. Bleibt geduldig. Die Argumentation Fabians baut zumindest teilweise auf unserem Walkthrough-Gespräch im Mai dieses Jahres auf. Dort hatten wir uns unter anderem darauf einigen können, dass verschiedene narrative Tiefen von Spielen in der Regel auch eine andere Designrichtung benötigen bzw. auf einer solchen beruhen, dass zum Beispiel in einem Spiel wie Life is Strange die Spielmechanik sich der Erzählung unterordnet, während das beim Spiel wie Portal offenbar andersherum ist. Sehr verkürzt dargestellt und eine intensive Lektüre von Fabians Blog-Eintrag sicher nicht ersetzend, dieser hier sehr empfohlen, zieht Fabian hieraus den Schluss, dass dies aufgrund der beiden sehr verschiedenen Denkrichtungen im Design eigentlich dann auch zwei verschiedene Kunstformen gründen müsste. Denn nicht nur das Designdenken geht in konträre Richtungen, auch der Aufbau der verwendeten Mittel, Techniken und semiotischen Ebenen seien völlig andere. Es würde also Zeit, den übergeordneten Begriff Videospiel nicht mit der Kunstform zu verwechseln. Vielmehr sei dieser ein Dach für zwei Kunstformen, denen zwar die Zeichenebene der Interaktivität gemeint sei, aber ansonsten bräuchte man für diese beiden Formen getrennte Begriffe. Soweit, so logisch, wenn man die Begründung akzeptiert, dass signifikante Unterschiede in der Designrichtung, den verwendeten Mitteln und semiotischen Systemen tatsächlich auch eine andere Form generieren. Und das ist womöglich nicht so einfach, will ich jetzt hier aber dennoch erstmal so stehen lassen. Aber, und das ist eben mein Haupteinwand, es gibt bei der Produktion von Videospielen mit Narrativ nicht zwei, sondern mindestens drei Denkrichtungen. Ich werde die gleich erläutern. Und sie beziehen sich direkt auf den einen Punkt, bei dem sich Fabian und ich letzten Monat nicht wirklich einig werden konnten. Bevor ich damit aber anfange, möchte ich darauf hinweisen, dass ich unabhängig von der Frage, ob wir jetzt zwei oder drei oder doch nur eine Kunstform betreiben, noch ein paar andere Stellen, die zu beantworten, ich hier jetzt gar nicht erst unternehmen möchte. Zum Beispiel: Benötigen wir tatsächlich eigenständige Begriffe für drei Kunstformen? Oder begründen diese verschiedenen Designrichtungen nicht doch eher nur Denkschulen, Subkategorien innerhalb derselben Kunstform? Die Diskussion dieser Fragen beginnt Fabian gar nicht erst, und wie sollte er das in einem kurzen Blog-Eintrag auch leisten? Selbst ich werde hier weitgehend die Finger davon lassen, denn selbst eine wortreich titulierte Kolumne liefert dafür, zumindest in einer einzelnen Folge, nicht genügend Raum. Warum aber drei und nicht zwei? Man kann noch zwei Hauptparameter nur in zwei Arten anordnen. Für drei Denkrichtungen benötigt man eine dritte Kategorie. Welche könnte die sein, außer Narrative und Mechanik? Meine Antwort mag zunächst ein wenig kleinkariert wirken, aber ich werde hoffentlich erklären können, warum sie genau das nicht ist. Es ist nämlich ein Irrtum, dass der Begriff Narrative etwas Einheitliches meint. Mehr noch als in anderen Kunstformen, nämlich zerfällt die narrative Ebene im Videospiel in das Setting und die vom Autor eingebettete Story. Denn anders als in allen anderen Kunstformen dient das Setting nicht ausschließlich narrativen Zwecken. Es informiert in einem guten Game Design auch die Ebene der spielerischen Herausforderungen, die Ebene der abstrakten Spielmechaniken. Natürlich kann ich eine abstrakte Spielmechanik in ein Spiel bauen, obwohl das Setting diese Mechanik unerklärt lässt. Aber dann wird sich diese Mechanik auch immer als Fremdkörper anfühlen. Zumindest dann, wenn das Setting selbst nicht abstrakt ist und eine konkrete Welt mit konkreten Gesetzen einfordert. Das Setting wirkt also nicht nur in die erzählerische, sondern auch in die spielmechanische Ebene. Es ist deshalb nicht egal, ob ein Game Designer, nachdem das Setting festgelegt wurde, als nächstes die Mechaniken entwirft oder die eingebettete Story. Die Spielmechanik nämlich generiert im Zusammenspiel mit dem Setting die emergente, aus dem System durch die Eingriffe des Spielers hervortretende Story. Die eingebettete Story hingegen ist von einem Autor verfasst und der Spieler hat keine Möglichkeit, diese extern verfasste Story zu ändern. Diese externe Story kann maximal den Eindruck vortäuschen, der Spieler ändere sie. In Wahrheit läuft der Spieler maximal einen vordefinierten Storypfad ab. Ob ich diese eingebettete Story auf eine bereits aus dem Spiel entstehende aufsetzen muss oder ob ich beim Verfassen dieser Story noch frei bin und die Spielmechanik zur Funktion meiner Story machen kann, das Ergebnis wird sehr unterschiedlich sein. Da es unmöglich scheint, eine nicht triviale Story zu denken, ohne die Welt, in der sie spielt, definiert zu haben, dürfte jede Variante, in der die Story vor dem Setting kommt, wegfallen. Dies war auch einer der Gründe, warum ich dem Original Tetris die Fähigkeit, eine Story zu erzählen, abgesprochen habe. Durch den hohen Abstraktionsgrad, so meine Position im Diskurs mit Fabian, entsteht zwar eine Dramaturgie, aber noch keine Story. L. Rust Hills liefert uns die meiner Ansicht nach bis heute brillanteste Definition einer Story. A story is about something that happens to someone. Tetris fehlt der Someone, eine handelnde Person, abseits des Player-Subjects. Die Dramaturgie im Player-Subject erzeugt zwar die psychologischen Muster einer Story, aber eben noch keine Story. Nacherzählen dürfte kaum gelingen, weil dazu eine Welt als Erzählbasis fehlt, die außerhalb des Spielers existiert und anderen vermittelbar wäre. Es fehlt sozusagen die allgemein interpretierbare Projektionsfläche, die konkrete Kulisse, die aus einer persönlich erlebten Dramaturgie eine erzählbare Geschichte erst werden lassen kann, in der jemandem etwas passiert. Eine Story benötigt also das Setting, ohne dass sie nicht viel mehr sein kann als eine Dramaturgie, die äußere Bauform einer Geschichte. Die beiden sind außerdem offensichtlich verschieden und beide unterscheiden sich von der Spielmechanik. Das Designideal sagt uns, dass die Mechanik im Setting die Story logisch und psychologisch nachvollziehbar erzeugen und begründen soll. Es schreibt uns aber keine Reihenfolge vor, die über die von Setting und Story hinausgeht. Es gibt also genau diese drei Design-Denkrichtungen. Aus der Mechanik folgt das Setting und aus dem Setting erfolgt dann die Story. Das war zum Beispiel bei Portal der Fall. Die zweite Möglichkeit ist, ich habe das Setting, aus diesem kreiere ich die Story und aus Setting in Story erzeuge ich die Mechanik. Das ist aller Voraussicht nach die Vorgehensweise bei Life is Strange. Und die dritte Möglichkeit ist, ich erzeuge das Setting, definiere nach dem Setting die Mechanik aufgrund der Regeln des Settings und dann die Story aufgrund der Dinge, die mir die Mechanik liefert. So haben wir es zum Beispiel bei Die Siedler 2 gemacht. Weitere sinnvolle Unterscheidungen werden nur gelingen, wenn noch eine vierte, bislang undiskutierte Kategorie hinzukäme. Dies ist für die Zukunft nicht auszuschließen, aber nach jetzigem Stand der Diskussion nicht in Sichtweite. Warum also diese zugegebenermaßen sehr dicht am Spezialistenwissen angesiedelten Erläuterungen? Antwort: Weil sie sowohl für die Produktion von Games wie für ihre Kritik wichtig sind. Denn nicht nur sollte das Designteam und am besten die gesamte Entwicklungsabteilung wissen, in welcher Richtung das Design gedacht wird, welche Kategorie definierend für welche ist, sondern es sollte auch die Spielekritik, wenn sie sich mit einem Spiel auseinandersetzt, wissen, welche Designschule hier vorlag, welche Designelemente welche anderen nominieren wollten und sollten. Wie soll sonst eine sowohl faire wie auch glaubwürdige Kritik des Werkes erfolgen? Ob das Ganze dann tatsächlich andere Kunstformen begründet, das ist an dieser Stelle gar nicht so entscheidend. Wichtig ist, dass es zumindest andere Gattungen begründet, die dann auch nach anderen Regeln kritisiert werden müssen. Ich kann ja auch nicht mit dem Werkzeug einer Popkritik an eine Klassikaufnahme gehen und erwarten, dass ich dann als Kritiker noch ernst genommen werde. Fabian führt hier zu Recht die viel belächelten Walking-Simulatoren an, die sich längst als eigenständige Spielgattung etabliert haben und auch längst viel mehr bieten als nur lange Spaziergänge. Ihre Rätselstrukturen sind wesentlich genauer auf die Erzählung hin designt und dienen vor allem dazu, den Spieler die Verantwortung für das Geschehen spüren zu lassen, selbst dann, wenn er womöglich gar keine Möglichkeit hatte, den bösen Ausgang zu vermeiden. Als Rätsel sind sie oft banal. Es geht weniger darum, dass man sie löst, als wie man sie löst. Egal welche Lösung man wählt, die Lösung selbst stellt keine Herausforderung dar. Es ist die Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen leichten Lösungen, die dem Spieler das Gefühl von Agency und Verantwortung gibt. Mit Tetris hat das nichts mehr zu tun. das fängt ja auch gleich am ganz anderen Ende mit seinem Designdenken an. Auf einer dritten Ebene sind solche Erkenntnisse noch bedeutsam. Sie helfen, das Spiel in all seinen Ausformungen als Kommunikationsform zu verstehen. Es geht nicht darum, den Begriff Spiel abzugrenzen nach Schwierigkeitsgrad oder welchen Parametern auch immer. So wenig tatsächliche spielerische Herausforderung ein Life is Strange auch bieten mag, so ist es auf einer ethischen Ebene doch herausfordernd. Es bringt mich dazu, meine Handlung zu überlegen, und die Konsequenzen sind oft hart und schwer zu verarbeiten. Die Herausforderung liegt eben nicht im Bewältigen einer Aufgabe, sondern im Bewältigen der erzählten Folgen einer solchen Aufgabe. Eine Herausforderung bleibt sie. Und indem wir so langsam Begriffe für all diese Unterscheidungen entwickeln, sind wir nicht nur in der Lage, reifer über Games zu reden und sie auch mit mehr Reife zu entwickeln. Hier schließe ich dann endlich den Kreis zum eingangs erwähnten Mr. Johns und seiner angepriesenen 80-Stunden-Woche. Dem Durchschnittsgamer mögen solche Diskussionen akademisch oder ätherisch sein. Am Ende führen sie zu besseren Games, weil wir Designer besseres Werkzeug an die Hand bekommen, genau die Herausforderung zu designen, die wir dem Spieler liefern wollen. Und die fundamentale Entscheidung, in welcher Richtung das Design gedacht wird, gehört zu diesen wichtigen Werkzeugen. Ein Werkzeug, dessen Bedeutung den meisten Entwicklungsstudios Stand Juni 2019 noch nicht so klar ist, wie es das sein sollte. Und spätestens hier wird dann klar, dass das Thema nicht nur die Qualität der Produkte betrifft, sondern auch die Qualität ihrer Produktionsbedingungen. In den letzten Monaten häuften sich Berichte über menschenunwürdige Arbeitsbedingungen in der Spielindustrie, sowohl was den Ton als auch was den Umfang der Arbeit angeht. Nun möchte ich nicht behaupten, dass ein besseres Wissen darum, an was genau man da gerade arbeitet, all diese Probleme über Nacht lösen würde. Aber es wäre ebenso vermessen zu sagen, dass ein solches Wissen nicht dazu beitragen würde, Fehler zu vermeiden und damit Stress, nicht mehr haltbare Produktionspläne und Überstunden bis zur Scheidung von der eigenen Familie. Und ja, das ist nicht übertrieben, ich selbst stand einmal genau vor dieser Frage, entschied mich für die Familie und wurde für diese Entscheidung von einigen Kollegen beargwöhnt. Wenn ich mir dann anschaue, wer und wie viele meiner Kollegen überhaupt an der kleinen Diskussion teilgenommen haben, die sich unter Fabians Link auf seinem Blog auf Facebook entspannt, dann möchte ich beinahe verzagen. Zum Glück habe ich diese Kolumne. Noch immer hält sich in weiten Entwicklerkreisen das Gerücht, dass der Umstand, in einer Kunstform zu arbeiten, nur etwas ist, das Akademiker in den Game Studies diskutieren sollten, etwas, das die Produktion wenig beträfe. Nun kommen wir mit der Idee, dass es vielleicht nicht eine Kunstform ist, sondern mehrere? Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie in der Industrie jetzt aufhorchen? Werden Sie anerkennen, dass es sich zumindest um sehr unterschiedliche Herangehensweisen an ein und dieselbe Kunstform handelt, die dann notgedrungen auch sehr unterschiedliche Ergebnisse erzielen werden? So wie der Bildhauer bei der Arbeit mit Ton die weiche Masse mit den Händen formt, so nutzt er bei der Arbeit mit Marmor, Hammer und Meißel, die ihm beim Ton nicht sehr weiterhelfen werden. Sind wir zu so einer einfachen Erkenntnis in der Lage als Industrie? Ich bin da wenig optimistisch. Werden wir daraus den Schluss ziehen, dass ein guter Kunsthandwerker doch um die Bedeutung der richtigen Wahl des Werkzeugs wissen sollte? Welcher Bildhauer glaubt, einem klumpen Ton eine großartige Skulptur entreißen zu können, wenn er sie mit Hammer und Meißel traktiert? Dies ist aber das, was wir immer und immer wieder in unserer Industrie tun, einfach weil wir nach wie vor nicht genau wissen, woran wir arbeiten und lieber unsere Werkstücke mit großem Aufwand und falschem Werkzeug zurechtzimmern, als einmal genau nachzudenken, was denn die richtigen Werkzeuge wären. Und dies eben nicht nur auf der Mikromanagement-Ebene, wo ich mich dann zwischen dem ein oder anderen Grafikprogramm entscheide, dem ein oder anderen Compiler, das passiert, sondern auf der Ebene, auf der ich festlege, was überhaupt mein Arbeitsmaterial ist. Beginne ich beim Setting oder bei der Mechanik? Und wenn ich beim Setting beginne, kommt dann danach die Mechanik oder als nächstes die Story? Die Spielindustrie ist wie ein Riesenbaby. Sie kann vor finanzieller Kraft kaum laufen, fasst alles an, um es zu begreifen, aber verliert nach wenigen Minuten das Interesse, wenn sich ein Problem nicht sofort löst. Ein strukturelles Durchdringen der eigenen Arbeitsmaterialien aber ist ein langwieriger Prozess und bei einer hochkomplexen Kunstform wie dem Spiel gibt es wenig Grund anzunehmen, dass dieser Prozess weniger als ein paar Jahrzehnte dauern wird, selbst wenn man sich auf professionelle Art und Weise damit beschäftigt, wenn Budgets dafür abgestellt würden, Arbeitskräfte, Hirnkapazitäten. Genau das aber passiert nicht, solange die Bilanzen ja stimmen und sich Arbeitskraft prima ausbeuten lässt. Die schiere Arroganz eines Alex St. Johns ist dabei ja eher Symptom als das Problem an sich. Um das klarzustellen, niemand ist ein Künstler, der 80 Stunden pro Woche weisungsgebunden arbeitet. Wir haben die Arbeitsteilung in der Spielindustrie zwischen den wenigen, die tatsächlich überwiegend kreativ-künstlerisch arbeiten, und der großen Masse derer, die weisungsgebunden vorher exakt Designtests umsetzen. Ist so ein Job immer noch kreativer als einer, bei dem ich Autoteile zusammenschraube? Ja, ist er. Ist er kreativ genug, um ihn zur lebenserfüllenden Aufgabe einer selbstbestimmten menschlichen Existenz hochzustilisieren? Nein, ist er nicht. Vor allem nämlich ist er eins, von den Vorgaben anderer abhängig. Und wenn diese Vorgaben falsch sind, weil schon beim Design falsch gedacht wurde, weil schon die Denkrichtung des Designs falsch war und nicht einmal das Bewusstsein existiert, dass es überhaupt verschiedene Denkrichtungen gibt und man seine kennen sollte, dann darf das nicht das Problem des 3D-Bandarbeiters in Grafikproduktionseinheit Nummer 2 werden. Dann muss für den immer noch die 40-Stunden-Woche gelten. Solange unser Wissen um entscheidende Fragen der Gameproduktion also offenkundig noch derartig in den Kinderschuhen steckt, solange können wir als Industrie uns nicht hinter dem vor Privileg stinkenden Schwachsinn eines Alex S.T. John verstecken und gleichzeitig behaupten, wir täten das ethisch oder auch nur ästhetisch Notwendige. Um genau zu sein, als Industrie im Großen und Ganzen tun wir genau nichts davon. Die It's just a game-Attitüde beschädigt nicht nur den ästhetischen Wert unserer Games, sie beschädigt ganz konkret die Gesundheit unserer Mitarbeiter. Und diejenigen, die sich diese Gedanken machen, die ignorieren wir. Zum Schaden der Entwickler, der Kunstformen, selbst wenn sie nur eine sein sollten, und der Spiele und der Kunden. Und deshalb sollten sich auch Letztere dafür interessieren. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.